Wer die ersten Kapitel von Jesaja liest, stößt auf scharfe Worte: Gott klagt sein eigenes Volk an, ruft Himmel und Erde als Zeugen und nennt Jerusalem eine Hure. Hinter dieser ernsten Sprache steht kein zorniger Despot, sondern der liebende Vater, der sein auserwähltes Volk nicht sich selbst überlässt. Gerade in der Spannung zwischen Berufung und Versagen Israels wird sichtbar, wie heilig und gerecht Gott ist und wie tief seine rettende Liebe geht, die auch unsere eigene Situation ins Licht stellt. Die Vision des heiligen und gerechten Gottes. Am Anfang des Buches Jesaja steht kein moralischer Appell, sondern eine Schau. Es ist, wie es heißt, das Gesicht, das Jesaja, der Sohn des Amots, über Juda und Jerusalem geschaut hat. Mitten in einer zerrissenen Geschichte, Israel in Nord- und Südreich gespalten, öffnet Gott den Vorhang und zeigt sich selbst. Nicht zuerst als Helfer in der Not, nicht als religiöse Idee, sondern als der Heilige und der Gerechte, der sein Volk und die Nationen anschaut. Juda, das Südreich, trägt in dieser Vision ein besonderes Gewicht, mehr Licht, mehr Geschichte mit Gott, mehr Verantwortung. Wo Gott mehr anvertraut hat, prüft er genauer, nicht um zu vernichten, sondern um zu reinigen und zu gewinnen. Er ist der Heilige und der Gerechte. Als der Heilige handelt er mit seinem Volk und als der Gerechte handelt er mit den Nationen. Mit seinen Auserwählten handelt Gott in Liebe, damit sie heilig sind. Weil die Kinder Israels von Gott berufen und zu Gott hin abgesondert waren, mussten sie heilig sein, wie Gott heilig ist. Gottes Züchtigung Israels geschah um der Heiligkeit willen. In dieser Schau tritt Gott in einer doppelten Weise hervor. Als heiliger Vater beugt er sich zu seinem auserwählten Volk, das zu Gott hin abgesondert ist, und handelt mit ihm in Liebe, damit es in seinem Wesen heilig werde wie er. Hebräer 12 erinnert daran, dass er uns zu unserem Nutzen züchtigt, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Züchtigung ist hier kein kaltes Strafgericht, sondern die entschlossene Liebe eines Vaters, der seine Kinder nicht der Selbstzerstörung überlässt. Gleichzeitig erscheint er als gerechter Richter der Nationen, er geht den Wegen der Völker nach, prüft Machtmissbrauch, Gewalt, Götzendienst und Selbstvergötterung und richtet nach seinem unverrückbaren Maßstab der Gerechtigkeit. Dass Gott diese beiden Linien nicht voneinander trennt, ist Trost und Ernst zugleich. Er verharmlost keine Sünde, weder in der Gemeinde noch in der Welt, gerade weil er sich selbst treu bleibt. Doch eben darin leuchtet seine rettende Absicht auf, die Züchtigung Israels bereitet Buße, die Gerichte über die Nationen bereiten Raum für seine Königsherrschaft. Wer in dieser Vision verweilt, lernt Gott tiefer kennen, als Vater, der erzieht, und als Richter, der ordnet, und darf sich von beidem nicht bedroht, sondern getragen wissen. Wenn Gott sich so zeigt, verliert der Glaube seine Unbestimmtheit. Wir stehen nicht vor einem beliebigen Gott, sondern vor dem Heiligen Israels, der zugleich unser Vater ist, denn du bist unser Vater. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser von alters her, dein Name. Seine Heiligkeit macht unsere Bequemlichkeit lästig, seine Gerechtigkeit stellt unsere heimlichen Kompromisse ins Licht. Aber dieselbe Hand, die zurechtweist, trägt, dieselbe Stimme, die anklagt, ruft heim. In dieser Spannung wächst ein gereifter Glaube, einer, der Gottes Ernst nicht scheut und doch in seiner Liebe ruht. Wer sich innerlich von dieser Vision treffen lässt, entdeckt, dass Gottes Umgang, ob mit Israel oder mit den Nationen, ob mit der Gemeinde oder mit der Welt, am Ende immer auf Errettung zielt. Er klagt, weil er liebt, er richtet, um aufzurichten, er züchtigt, um zu heiligen. In diesem Licht dürfen wir lernen, die Wege Gottes in unserer Zeit nicht nur zu ertragen, sondern ihnen zu vertrauen. Das Gesicht, das Jesaja, der Sohn des Amots, über Juda und Jerusalem geschaut hat in den Tagen von Usia, Jotham, Ahas, Hiskia, den Königen von Juda. Denn sie züchtigten für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Die Vision des heiligen und gerechten Gottes nimmt uns die Illusion, wir könnten unser Leben vor Gott selbst definieren, und schenkt uns stattdessen die Gewissheit, dass ein treuer Vater und gerechter Richter über allem steht. Wer sich von diesem Blick Gottes finden lässt, wird nüchtern im Blick auf die eigene Verantwortung und zugleich getröstet durch seine unbeirrbare Liebe, und genau darin wächst Vertrauen, das auch in Züchtigung und Gericht seine rettende Hand erkennt. Die Beschwerde des Vaters, Gottes geliebtes Volk in Verirrung. Die Beschwerde Gottes gegen sein Volk ist von einer erstaunlichen Einfachheit und Schärfe. Er ruft Himmel und Erde als Zeugen auf und spricht, ich habe Kinder großgezogen und auferzogen, sie aber haben mit mir gebrochen. Und dann folgt das Bild, das die ganze Tragik bündelt, ein Rind kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Israel hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Es geht nicht zuerst um einen Katalog von Verfehlungen, sondern um eine verstörte Beziehung. Selbst ein Tier findet instinktiv zu dem Ort zurück, wo es Nahrung empfängt, Israel aber hat die Quelle seines Lebens vergessen. Der Schmerz Gottes liegt nicht nur darin, dass Gebote übertreten wurden, sondern dass Kinder, die er großgezogen hat, innerlich fremd geworden sind. Nach Jesaja 1:3 kennt Israel Jehova nicht, nicht einmal so, wie der Ochse seinen Besitzer kennt und der Esel die Krippe seines Herrn. Wenn Israel seinen Herrn nicht als Person kennt, sollte es doch wenigstens seine Krippe als Ort der Speise kennen. Selbst ein Tier wie ein Esel weiß das, Israel jedoch war zu einem Volk geworden, das Gott überhaupt nicht kannte, und er beklagte sich darüber. Daraus erwächst eine ernste Diagnose, wehe, sündige Nation, schuldbeladenes Volk, Geschlecht von Übeltätern, verderbenbringende Kinder. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels verworfen, sie haben sich nach hinten abgewandt. Jesaja entfaltet, wie das konkret aussieht, Opfer, Feste, Sabbate werden akribisch gefeiert, aber Gott sagt, eure Neumonde und eure Feste hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden, ich bin es müde, zu ertragen. Die Hände, die im Heiligtum erhoben werden, sind im Alltag voll Blut und Jerusalem, einst voller Recht, ist zur Hure geworden. Bestechung, Selbstbereicherung und das Zermahlen der Schwachen bestimmen die Praxis der Obersten. Gleichzeitig breitet sich eine innere Verrohung aus, man spricht von seiner Sünde offen wie Sodom, man jagt Rausch und Vergnügen nach und auf das Tun des Herrn schauen sie nicht und das Werk seiner Hände sehen sie nicht. Schließlich werden die Maßstäbe selbst umgedreht, wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse, die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis. In dieser Klage zeigt sich ein Herz, das zutiefst verwundet ist und doch nicht aufgibt. Gott spricht nicht wie ein beleidigter Despot, sondern wie ein Vater, der den Verlust der Nähe zu seinen Kindern spürt. Die Worte sind hart, weil die Gleichgültigkeit tief ist. Je klarer er die Verirrung benennt, desto deutlicher wird, die Distanz liegt nicht auf seiner, sondern auf der Seite seines Volkes. Und doch bleibt er der, der unser Vater, unser Erlöser von alters her ist. Seine Beschwerde ist darum kein resignierter Abschied, sondern der leidenschaftliche Ruf eines Vaters, der seine Kinder nicht verstoßen will. Wer das sieht, liest diese Kapitel nicht mehr als dunkle Anklagegeschichte, sondern hört darin die Stimme, die noch immer nach verlorenen Söhnen und Töchtern fragt und auf ihre Heimkehr wartet. Für den Glaubenden heute ist diese Beschwerde eine ernste, aber heilende Spiegelung. Sie entlarvt, wie leicht Frömmigkeit von gelebtem Alltag abkoppelt, wie fromme Formen echte Gotteserkenntnis ersetzen können und wie schleichend Maßstäbe verrutschen, wenn das Herz nicht mehr bei Gott ist. Zugleich tröstet sie, wenn Gott so intensiv über die Verfremdung seines Volkes klagt, dann deshalb, weil er die Beziehung nicht aufgibt. Seine Worte wollen nicht niederdrücken, sondern aufwecken. In der Spannung zwischen schmerzlicher Diagnose und bleibender Zuwendung liegt eine große Ermutigung, kein Maß an Verehrung ist so groß, dass der Ruf des Vaters verstummt. Wer sich von dieser Beschwerde treffen lässt, hört zugleich die zarte Unterströmung seiner Liebe, und genau darin beginnt Umkehr nicht aus Zwang, sondern aus erneuter Berührung mit seinem Herzen. Hört, ihr Himmel, und horch auf, du Erde! Denn der Herr hat geredet, ich habe Kinder großgezogen und auferzogen, sie aber haben mit mir gebrochen. Ein Rind kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Israel hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Die Klage Gottes über Israel macht deutlich, wie kostbar ihm eine lebendige Beziehung ist und wie hohl jede religiöse Form bleibt, die nicht aus dieser Beziehung lebt. Sie führt uns nicht in lähmende Selbstanklage, sondern in ein wacheres Herz. Dorthin, wo Gott unsere Verfremdung beim Namen nennt, um uns neu zu sich zu ziehen, als Kinder, die wieder wissen, wohin sie gehören und wo ihre wahre Speise zu finden ist. Enthüllte Sünde und der Weg zur Heiligung. Dass Gott die Sünde seines Volkes so schonungslos entfaltet, ist kein Ausdruck von Lust am Gericht, sondern der Weg zu einer tieferen Heiligung. Wenn er sagt, und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich nicht, eure Hände sind voll Blut, wird sichtbar, wie ernst er die Diskrepanz zwischen Kult und Charakter nimmt. Religiöse Gesten ohne Rückkehr des Herzens sind für ihn nicht neutral, sondern ein Missbrauch seines Namens. Gerade darin zeigt sich seine Barmherzigkeit, er lässt uns nicht in einer frommen Selbsttäuschung, sondern führt ans Licht, was trennend geworden ist. Er entlarvt, um retten zu können. In Kapitel 6 sah Jesaja eine Vision des Herrn in Herrlichkeit. Seraphim riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist Jehova der Herrscher. Das zeigt, dass Gottes Anliegen seine Heiligkeit ist. Er will, dass sein berufenes Volk heilig ist, so wie er heilig ist. Als Jesaja diese Vision sah, erkannte er, dass er selbst noch sündig war, unreine Lippen hatte und mitten unter einem Volk mit unreinen Lippen wohnte. Jesajas Erfahrung hilft uns, unsere Lage heute zu verstehen. Diese Linie spitzt sich in der Berufung Jesajas zu. Der Prophet sieht den Herrn auf hohem und erhabenem Thron, die Seraphim rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher, und angesichts dieser Heiligkeit bricht aus ihm der Ruf, wehe mir. Denn ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Die Begegnung mit dem Heiligen zerstört nicht, sondern klärt. Jesaja wird nicht in seiner Schuld liegen gelassen, eine glühende Kohle vom Altar berührt seine Lippen, Schuld wird weggenommen, Sünde zugedeckt, und gerade so wird er in den Dienst gerufen. Der Weg verläuft von der Enthüllung der Sünde über die reale Reinigung hin zum Auftrag. Was im Gesetz mit Sündopfern und Übertretungsopfern vorgezeichnet ist, findet hier eine innere Entsprechung, wo Gott Menschen für sich weiht, führt er sie zuerst durch das Licht, das bekennt, und durch das Feuer, das reinigt. Auch für die Gemeinde des neuen Bundes bleibt dieser Weg grundlegend. Johannes bezeugt, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Gottes Licht ist kein kaltes Scheinwerferlicht, das bloßstellt und stehen lässt, sondern das Leuchten eines heiligen Vaters, der uns in seine Gemeinschaft hineinzieht. Wo er Sünde aufdeckt, zielt er auf ein vertieftes Miteinander mit sich. Wer seine Stimme in Jesaja hört, erkennt darin dieselbe Bewegung, er deckt die Verirrung Israels auf, um sein Volk zur Heiligkeit und damit in den Raum seiner Errettung zurückzurufen, nicht nur um Israels Willen, sondern damit durch ein gereinigtes Volk auch die Nationen sein Heil sehen. Aus dieser Perspektive werden die harten Worte Jesajas zur Hoffnungsgeschichte. Sie erlauben es, eigene Verstrickungen, Versagen und innere Unwahrheiten nicht länger zu tarnen, ohne in Verzweiflung zu fallen. Der, der unbarmherzig unsere Masken zerbricht, ist derselbe, der uns mit einer neuen Identität bekleidet, als Menschen, die in Christus gerechtfertigt sind und doch in einem Prozess der Heiligung stehen. So wird jede neu aufgedeckte Sünde, persönlich, in der Gemeinde, im Volk Gottes, nicht zum Endpunkt, sondern zum Anfangspunkt einer tieferen Erfahrung seiner Gnade. Wer diesen Weg zulässt, erfährt Schritt für Schritt, wie Gottes Beschwerde sich wandelt, aus einem Wort des Gerichts wird ein Wort der Befreiung, aus einer schmerzlichen Diagnose eine Tür zu einem heiligeren, freieren Leben vor ihm. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich nicht, eure Hände sind voll Blut. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Die kompromisslose Enthüllung der Sünde ist bei Gott nie das letzte Wort, sondern der Anfang seiner tieferen Arbeit an uns. Wer es wagt, im Licht zu bleiben, erlebt, dass er gerade dort, wo Schuld ans Tageslicht kommt, seine reinigende Gnade neu schenkt und unser Leben für seinen Auftrag öffnet, zur Heiligung unseres eigenen Weges und zum Zeugnis seiner Errettung für andere. Heiliger Vater, vor deinem Licht erkennen wir, wie leicht unsere Herzen von dir wegdriften und wie oft unsere Lippen dir gehören wollen, während unser Alltag eine andere Sprache spricht. Danke, dass du uns nicht aufgibst, sondern in heiliger Liebe zu uns redest, unsere verborgene Schuld ans Licht bringst und uns zur Umkehr rufst. Reinige uns durch das Blut Christi von allem, was dich betrübt, und erneuere in uns ein Herz, das dich kennt, dir vertraut und deine Heiligkeit widerspiegelt. Lass deine Gnade stärker sein als unsere Verirrungen, damit dein Name in deinem Volk geehrt wird und viele Nationen deine rettende Gerechtigkeit erkennen. Amen.